Ja, guten Tag, das ist wieder die Somm-Show mit dem Markus Somm und heute mit dem Gerhard Schwarz, mein Gast. Der Gerhard Schwarz ist ein bekannter Name in der Schweiz, einer von der meiner Meinung nach berühmtesten Journalisten in diesem Land. Er war ganz lange Wirtschaftschef von der Zürich Zeitung, ist ausgebildeter Ökonom und ist nachher Direktor von Avenir Swiss, ein Think Tank, und ist jetzt Präsident von der Foundation, Progress Foundation, auch ein Think Tank, ein kleinerer, auch in der Schweiz. Herzlich willkommen. Wir wollen heute vor allem reden über ein neues Buch, das der Gerhard Schwarz, muss mal schauen, ob man es richtig sieht, rausgegeben hat. Die Schweizer Zukunft, das ist selbstverständlich so, da glauben wir dran. Wir wollen ein bisschen über das reden. Ich möchte aber zuerst anfangen, ein bisschen mit deiner Herkunft. Du kommst aus Vorarlberg, eines von diesen Gebieten, wo die Schweiz verpasst hat, rüberzukommen. Wir hätten das können haben, wenn wir ein bisschen grosszügiger gewesen wären. Du bist 1969, hast du mir gesagt, bist du in die Schweiz gekommen, studieren, an der HSG in St. Gallen. Die Schweiz, die du damals kennengelernt hast, wie war die gewesen? Was war anders gewesen als heute?
Sicher war der Wohlstand in der Schweiz wesentlich höher gewesen als in Vorarlberg. So sehr anekdotisch hat man das gemerkt, dass Vorarlberger jedes Wochenende nach St. Margrethe oder weiter da oben nach Buchs einkaufen gegangen sind. Heute ist es oft umgekehrt. Heute sieht man am Wochenende, jetzt in der Pandemie nicht unbedingt, aber davor sieht man am Wochenende lange Schlangen von Schweizer Autos, die nach Österreich posten gehen. Also da hat sich sicher etwas geändert. Es gibt sehr viele Schweizer, die nach Vorarlberg in die Ferien gehen. Ich habe jetzt sogar schon immer lokal in Vorarlberg eine Schweizer Kellnerin angetroffen. Das hat es früher nie gegeben. Da ist alles in die andere Richtung gegangen. Das ist sicher, also was das Verhältnis für den beiden Länder betrifft, hat es da eine starke Angleichung gegeben. Es ist immer noch nicht so, dass Vorarlberg auf dem Niveau von der Schweiz ist, aber es ist deutlich näher. Das andere, was ich empfunden habe, ist, dass die Schweiz zwar globalisierter war als Vorarlberg, aber viel weniger globalisiert als heute. Also ich bin schon auch ein bisschen verschrocken, weil ich an der Grenze aufgewachsen bin, 10 Kilometer von der deutschen Grenze, 10 Kilometer von der Schweizer Grenze. Da hatte ich Studienkollegen aus Luzern, die noch nie im Ausland waren und in St. Gallen angefangen haben zu studieren. Das ist sicher heute nicht mehr der Fall. Also heute sind die jungen Leute schon sehr viel früher international unterwegs, reden alle gut Englisch oder viele davon mal besser wahrscheinlich als unsere Generation. Also da hat sich viel geändert.
Ist es eigentlich, ich meine, da gehört man vor allem natürlich von den 68ern, hat man das immer gehört, ist die Schweizer so bünzlig und eng gewesen, wie das immer dargestellt worden ist? Oder?
Ja, bünzlig ist mir jetzt vielleicht ein zu negativer Begriff, aber das Klischee, mit dem ich auch ein bisschen aufgewachsen bin und wo ich schon lange auch das Gefühl hatte, ich sehe nicht völlig falsch, dass in Österreich, vor allem natürlich in Wien, Kultur, die grosse Kultur, sehr eine grosse Rolle gespielt hat. Und für das auch sehr viel Geld ausgegeben hat, während in der Schweiz man, wie in vielen Sachen, eben haushälterischer mit dem Geld umgegangen ist. Man hat nicht die grossen Gebäude hergeklotzt. Und wenn man dann etwas gemacht hat, dann ist es halt häufig private Initiative gewesen. Mhm. Aber so das extrem Grossstädtische, wo praktisch alle Nachbarländer von der Schweiz haben, weil sie aber eine Millionenstadt als Hauptstadt haben und die Schweiz nicht, das hat für mich immer ein bisschen einen Unterschied ausgemacht.
Wieso bist du eigentlich in die Schweiz gekommen studieren?
Ja, erstens ist St. Gallen mentalitätsmäßig viel näher als Wien oder selbst Innsbruck. Das wäre die Alternative innerhalb von Österreich gewesen. Zweitens hat die Hochschule St. Gallen einen hervorragenden Ruf. Damals gehabt, heute vielleicht noch mehr. Ja, ich würde sagen, das sind eigentlich die beiden Hauptgründe gewesen.
Wenn du sagst, der Unterschied eben vom Wohlstand, der damals viel deutlicher war und heute haben sich die Länder nicht völlig angeglichen, aber tendenziell ist Österreich aufgestiegen und die Schweiz relativ abgestiegen. Sind die Österreicher so wahnsinnig viel besser gewesen als wir? Oder umgekehrt, haben wir nachgelassen, sind wir weniger gut?
Ja, also ich habe lustigerweise, das war nicht vorbereitet auf das Gespräch, sondern ich habe in der HSG mal eine Seminararbeit machen müssen zum Wachstumsvergleich Schweiz-Österreich. Mhm. Also die Arbeit habe ich irgendwie 1970, 1971 gemacht. Mhm. Und ist der Rückblick auf 20 Jahre, also mehr oder weniger seit dem Zweiten Weltkrieg. Und schon dort ist Österreich viel stärker gewachsen als die Schweiz. Das hat natürlich mit dem Basiseffekt zu tun. Mhm. Es ist immer einfacher, wenn man weit unten ist, zum schnell wachsen. Mhm. Und wenn man halt schon sehr wohlhabend ist, ist es schwieriger. Denn als gebürtiger Vorarlberger muss ich das doch immer wieder ein bisschen sagen. Du sagst immer Österreich, Schweiz. Vorarlberg ist natürlich innerhalb von Österreich immer ein bisschen wohlhabender gewesen als der Durchschnitt. Und das gilt auch heute noch. Also wenn man nur schon Preis vergleicht zwischen Ostösterreich und Westösterreich, da ist noch ein rechtes Gefälle da bei der Löhne und aber auch bei der Preis. Ja, Österreich hat sich sehr gut entwickelt, hat natürlich auch dann eine ziemliche Dividende bezogen aus dem Fall vom Eisernen Vorhang. Weil früher war dort halt eine schwierige Grenze gewesen und inzwischen findet dort auch einiges an Austausch und an Handel statt. Und Handel, wissen wir alle, macht am Schluss beide Seiten wohlhabender. Und die Schweiz hat einfach auf einem hohen Niveau es schwieriger gehabt, um sich weiterzuentwickeln. Aber ich würde jetzt da nicht grosse Noten vergeben und sagen, wir haben da geschlafen. Mhm. Also wir sind nach wie vor sehr gut unterwegs, das sage ich auch in dem Buch. Ich meine, alle die Indizes, aber also Wettbewerbsfähigkeitsindex bis zum Glücksindex und so, steht die Schweiz einfach überall fast an vorderster Stelle.
Mhm. Jetzt bist du Ökonom, aber hast gleich eine wahnsinnige Ahnung von Politik und Geschichte auch in dem Sinn. Und ich würde auch mal betonen, du bist ja jetzt schon lang Schweizer. Also in dem Sinn, wenn wir von uns reden, reden wir von der Schweiz.
So ist es.
Das ist ganz wichtig. Aber gerade weil du wahrscheinlich rauskommst, hast du vielleicht auch noch eine andere Sensibilität entwickelt für das, was eben die Schweiz ausmacht. Und wenn wir jetzt auf das Buch gehen, wo du eben betonst, es gibt eine Eigenart, eine schweizerische Eigenart. In ein paar Worten, was würdest du sagen, was zeichnet eigentlich die Eigenart aus?
Ja, aber viele haben dann ja das Gefühl, wenn man sagt Eigenart, dann kommen so Sachen wie Seriosität und Pünktlichkeit und Sparsamkeit und Bescheidenheit und so. Das sind sicher auch Eigenschaften, aber die gibt's in anderen Ländern auch. Eben. Mhm. Also gerade vieles von diesen Mentalitätscharakteristika von der Schweiz treffen auf Vorarlberg ganz ausgeprägt auch zu, genau. Weil das sind alemannische Eigenschaften und das sind halt beides Alemannen. Aber was aus meiner Sicht die Schweiz aber wirklich unterscheidet und ja, was eigentlich kein zweiter Fall gibt, das sind die politischen Institutionen. Mhm. Und das hat mich relativ früh fasziniert. Mhm. Direktdemokratie ist natürlich immer das, was einem zuerst in den Sinn kommt, aber mit der Zeit ist mir der Föderalismus noch sehr viel wichtiger geworden. Mhm. Auch das. Mhm. Als Vorarlberger habe ich so in Vorarlberg noch eine Bewegung miterlebt, wo aber sehr viel mehr Eigenständigkeit und sehr viel mehr Recht für Vorarlberg eingefordert hat. Also ich bin schon ein bisschen imprägniert gewesen von dieser Haltung. Und ich glaube, dass der Föderalismus eben mindestens so wichtig ist wie die direkte Demokratie. Denn auch das Milizsystem, eben, dass man halt doch noch versucht, möglichst wenig Berufspolitiker zu haben. Ich habe immer in so Diskussionen, wenn die Leute gefunden haben, ja, natürlich, die Deutschen, wenn man da zulässt im Parlament, sind halt rhetorisch um einiges geschliffener, weil sie das Leben lang nichts anderes machen als Politik. Aber dafür wissen sie zum Teil gar nicht mehr, was im wirklichen Leben passiert. Und von dort her glaube ich also, dass der Milizgedanke ganz wichtig ist. Und vierter Punkt ist das Konsensuale. Das gibt es sicher in anderen Ländern auch. Aber auch das, habe ich das Gefühl, ist bei uns ausgeprägter. Und ganz sicher die Kombination von diesen vier Elementen gibt es so nie noch auf der Welt. Und das halte ich wirklich für eine Eigenart. Und ich habe nie an dem Sonderfall gelitten. Mein guter Bekannter, später fast Freund, Silvio Borner, leider viel zu früh verstorben, hat lange an dem Sonderfall gelitten. Das habe ich nie nachvollziehen können. Ich versuche das da in dem Buch auch ein bisschen darzulegen, warum das aus meiner Sicht eigentlich ein falsches Leiden ist.
Ich glaube, Silvio Borner, den ich auch sehr geschätzt habe und wirklich schade ist, dass er gestorben ist, aber er war eben typisch ein Ökonom gewesen, und mit dem würde ich sagen, nicht Historiker. Und ich glaube, das ist eine grosse Schwäche, wo ich das Gefühl habe, das ist bei dir anders.
Ja,
du hast ein grosses Verständnis für Geschichte.
Ich weiß
nicht warum, aber...
Ja, nein, ich eigentlich bin sehr stark geprägt von dem Satz, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, merkt man im Alter, dass ich nicht mehr genau weiß, wer das gesagt hat. Ich glaube, es ist vom Hayek gewesen, aber wer nur ökonomisch ist, ist eigentlich ein schlechter Ökonom. Ich habe das auch in meiner Zeit bei der NZZ sehr ausgeprägt versucht zu leben. Also nicht nur die rein technische, ökonomische Analyse, die ist wichtig. Das ist unsere Kernkompetenz. Aber wenn man das nicht einbettet in eine politische, in eine historische, aber bis in eine psychologische Landschaft, dann wird man eigentlich der Realität zu wenig gerecht.
Absolut. Und eben, gerade was du vorher auch erwähnt hast, jetzt die Mentalitätssache. Es ist ja schon faszinierend, dass es vor allem Ergo jetzt schon so lange nicht mehr im gleichen Gebiet ist wie der Rest von der, also die Schweiz. Trotzdem das Alemannische, wo jetzt auch schon fast 2000 Jahre alt ist, immer noch spürst. Du spürst es natürlich in der Sprache, logischerweise, aber eben auch in der Mentalität. Ich meine, auch die Elsässer oder die Südbadenser sind uns einfach gerade irgendwo vertraut und haben eben eine ähnliche Mentalität. Und das kannst du fast ökonomisch ja nie erklären.
Nein, also ich glaube nicht. Eben, man verkürzt, wenn man dann nur ökonomisch wird. Nur weil du sagst, über Jahrhunderte, auch eigentlich eine ganz lustige Anekdote. Ich habe in St. Gallen im katholischen Studentenheim gewohnt. Und da hat es damals Luzerner gehabt, weil ja, man ist dann aber auch nicht jedes Wochenende heimgefahren, denn die Distanzen sind noch grösser gewesen. Und Oberwalliser. Und im Gegensatz zu der Luzerner habe ich die Oberwalliser verstanden, weil ich in der Mittelschule, mein Banknachbar ist einer aus dem grossen Walsertal gewesen.
Logisch, ja.
In Vorarlberg.
Ja.
Und der Dialekt und die Sprache ist eben nach Jahrhunderten so gewesen, dass ich auf alle Fälle einen relativ leichten Zugang zum Oberwallisischen
hatte. Ich finde das historische Gruseln, oder? Also das ist ein ganz anderes Beispiel, aber wenn man Ostrom, Westrom denkt, oder? Wo du heute noch merkst, oder, dass der Balkan ist ein anderes Gebiet, einfach weil das Oströmisch Reich war. Und das kann man ja fast nicht erklären, dass so etwas 2000 Jahre lang einfach weiterwirkt. Und das ist natürlich jetzt zurück zu der Schweiz, finde ich auch ein wichtiger Punkt, oder? Dass man einfach, und das ist, glaube ich, in der heutigen Diskussion so völlig verschwunden, dass man weiss, das Land hat gewisse Strukturen, die sind sehr alt, die sind alt. Ich meine, wenn man Kantonsgrenzen mal anschaut, die Kantonsgrenzen sind praktisch fix und fertig, 15., 16. Jahrhundert. Und das zeigt etwas, wo die Leute eben gleich prägt auf eine Art, wo sehr schwer zu messen ist. Und ich finde immer so die, und das gefällt mir, muss ich auch sagen, an deinem Buch, dass du so einen realistischen Blick hast, auch auf Tradition. Ich glaube, und das ist gerade für Liberale, finde ich, ist das eine Gefahr, dass wir Liberale häufiger so eine Tabula Rasa-Stimmung verbreiten, die Linken sowieso machen, wo die Liberalen irgendwo auch einen gewissen Konservativismus brauchen, oder?
Einer von den Leuten, die mich am meisten prägt haben, war ja der Friedrich August von Hayek gewesen. Und er hat natürlich ganz stark das Evolutive betont und von dort her einen sehr grossen Respekt für Tradition, weil er gesagt hat, Tradition ist ja etwas, was sich bewährt hat. Oder?
Genau.
Also das ist quasi mit dem ökonomischen Blick vom Wettbewerb ist das, was überlebt hat. Und es hat andere Traditionen gegeben, die haben nicht mehr überlebt. Und von dort her muss man diesen Traditionen mit Respekt begegnen, weil sie sich im Wettbewerb durchgesetzt haben.
Es ist eigentlich eine Marktwirtschaft verlängert im Zeitlichen, oder?
Ja.
Dass du kannst sagen, es sind eben nicht nur alle Menschen, die sagen, durch ihre Nachfrage, das ist ein gutes Produkt, sondern eben gerade 30 Generationen, ja, die ihnen sagen, das ist jetzt noch eine gute Institution, ja, sonst hätte sie nicht überlebt.
Es ist ein Wettbewerbsblick eigentlich auf die Geschichte. Oder? Aber Gefahr ist natürlich, und das ist ja das Kernanliegen von meinem Buch, bei allem Respekt, den man gegenüber diesen Traditionen und gegenüber diesen Institutionen hat, wissen wir ja alle, dass sie nicht einfach jahrhundertelang so zementiert bleiben können. Also sie müssen sich ja auch wandeln und anpassen. Und von dort her habe ich ein bisschen das Gefühl, ja, ich habe mich so ein bisschen zwischen alle Stühle gesetzt mit dem Buch, weil ich habe den Respekt für Traditionen, wo viele ja, so übertrieben Fortschrittsgläubige jetzt aus meiner Sicht nicht haben, die finden, alles, was neu ist, ist per se besser als das, was wir haben. Die Meinung habe ich nie geteilt. Aber auf der anderen Seite sind natürlich auch die Konservativen, die wirklich das Gefühl haben, wir müssen alles bewahren, so wie es ist, haben wahrscheinlich auch keine Freude. Also in dem Sinn,
ja. Ja, vor allem muss
bin
man
ich
ja
ein bisschen zwischen allen Stühlen, aber das bin ich mein Leben lang eigentlich ja, sehr
aber,
häufig.
Aber ich meine, man muss ja auch aufpassen. Es gibt ja auch Institutionen, die absolut schädlich sind. Also wenn wir jetzt eben sagen, wir jetzt Fall Sizilien, kann man sagen, Sizilien ist seit 1000 Jahren ein Problem, weil sie haben Institutionen, die sie fast nicht wegbringen. Weil das ist ja auch so ein Wort von der Geschichte. Man bringt das fast nicht mehr weg. Aber das ist auch wieder für mich auch wieder eine Warnung an die Leute, die immer das Gefühl haben, eben, du kannst Tabula Rasa machen. Das geht nicht. Das
nein,
ist sehr,
nicht.
Sehr viel einfacher, wenn man es ein bisschen wie die Schweizer macht.
Mhm.
Langsam ändert.
Genau.
Weil ich meine, sind wir ehrlich, die Institutionen, die wir heute haben, die haben sich massiv verändert. Die letzten 150 Jahre, muss man auch mal betonen. Teilweise ja. Vielleicht noch schlecht.
Zum Teil auch schlecht. Also
schlecht.
Aber mein alte Anliegen von der direkten Demokratie, dass man da die Hürden erhöht, habe ich schon bei Avenir Suisse versucht zu pushen. Ja, erstaunlicherweise eigentlich von den beiden Polen ist das immer kritisiert worden, von links und von rechts. Mhm. Dabei eben, haben wir einfach einmal eine bestimmte Unterschriftenzahl festgelegt, mhm. vor über 100 Jahren. Mhm. Und die haben wir nicht mehr angepasst, außer beim Frauenstimmrecht, wo wir es verdoppelt haben. Mhm. Aber dass sich die Bevölkerung inzwischen mehr als verdoppelt hat, haben wir überhaupt nicht berücksichtigt. Also das ist etwas Simples. Wenn man das anpassen würde, würde man dann nicht einmal gross reformieren, sondern wir würden eigentlich nur zu den Anfängen zurückgehen. Aber selbst so etwas ist schwierig. Also das ist, unter dem leide ich natürlich schon. Ich bin schon ein Reformer, bei allem Respekt und bei aller Anerkennung von der Tradition.
Ich finde eben immer, in der Politik ist gar nicht so schlecht, wenn man halt keine Reformen machen kann. Ehrlich gesagt. Weil die meisten Reformen führen eigentlich nicht zu dem Ziel, das man meint.
Ja.
Also sag mal ein paar Reformen, die du findest, die sind jetzt die Schuldenbremse, hast du erwähnt, finde ich auch. Oder hast du im Buch erwähnt, oder?
Ja. Schuldenbremse.
Sonst in den letzten 50 Jahren, was haben wir politisch für Reformen gemacht, wo man wirklich muss sagen, das ist jetzt fantastisch?
Ja, also ich glaube, dass zum Beispiel die Mehrwertsteuer mhm. besser war oder besser ist als die Warenumsatzsteuer. Mhm. Ich glaube, das war eine sinnvolle Reform gewesen jetzt im. Ja, es gibt. Auch im Bildungsbereich, also ich bin ja ein grosser Föderalist, aber dass die Schulen jetzt alle im Sommer anfangen und nicht die eine im Frühjahr und die andere im Herbst, sind, glaube ich, jetzt so Reformen, die
ja,
recht sinnvoll sind.
Da sind wir uns einig.
Und wahrscheinlich ja so. Gäbe es da noch ein paar mehr, aber ich will ja eigentlich gar nicht so sehr verklären, was wir gut gemacht haben, sondern mhm. eigentlich eher sagen, wo man halt doch noch Reformen machen sollten.
Du sagst, ja, Entschuldigung.
Und schon, ich bin natürlich bei dir, ich habe auch ein bisschen einen agnostischen Standpunkt, dass ich sage, eben die, die immer leiden und sagen, ja, Gott, Fratelli, eben, unsere Nachbarländer haben wieder irgendetwas viel schneller gemacht mhm. als wir und wir nicht.
Mhm.
Und da sage ich auch, ja, oft sind dann halt die Reformen gar nicht so gut und wenn wir später kommen, merkt man plötzlich, dass sie gar mhm. nicht so gescheit sind.
Mhm.
Also haben wir überhaupt nichts verpasst, das ist schon richtig. Aber ich glaube, ganz stehen bleiben können wir einfach nicht, weil Zeiten ändern sich, die Welt ändert sich und irgendwo muss sich das ja auch niederschlagen in der Reform. Also ich bin für langsame Reformen, nicht für die grossen Würfe, aber sagen am besten gar keine Reformen.
Da
wäre ich nicht bei dir.
Das sage ich ja eher aus pragmatischen Gründen, weil ich jetzt weiss, der Zeitgeist ist ja so, dass die Reformen, die wir jetzt durchbringen, sind alle in die falsche Richtung. Oder? Wenn wir Reformen könnten machen in unserem Sinn, dann wäre ich ja schön dabei. Aber heute ist es ja eher so, dass man meiner Sicht, aus der liberalen Sicht, eher auf der Defensive ist sowieso. Und jede Reform, die heute kommt, aus Bern geht, eher in die falsche Richtung. Oder?
Ja, da müssen wir das ein bisschen dagegen halten. Wobei, in der Defensive sind wir eigentlich so die wahren Liberalen, ohne das jetzt anmassend zu meinen, sondern ja, schon die ein bisschen konsequenteren Liberalen sind eigentlich immer schon ein bisschen in der Defensive gewesen.
Würdest du sagen? Also, das ist
grundsätzlich ja, also so. Mindestens, was ich jetzt überblicke, also 30 Jahre NZZ, nachher 6-7 Jahre Avenir Swiss und jetzt die Bayer Progress Foundation, also 40 Jahre. Also ich würde sagen, schon vor 40 Jahren haben wir es nicht einfach gehabt als Liberale. Mhm. Es ist dann ein bisschen der Zeitgeist gerade gekommen, das ist 1981, als ich bei der NZZ angefangen habe. Es ist dann gerade ein bisschen Reagan und Thatcher und so. Das hat uns ein bisschen geholfen. Mhm. Aber schon dort gegen Kartellkämpfe war schwierig. Staatsgläubigkeit ist in vielen Bereichen schon dort hoch gewesen.
Und ich habe das Gefühl, heute ist es natürlich noch fast eben schlimmer, weil die Mehrheiten sind auch am Bröckeln. Oder? Ich habe das Gefühl, in den 80er Jahren hast du halt schon eine klare bürgerliche Mehrheit.
Ja, aber Volk, das ist ja etwas anderes. Also, das ist richtig. Aber die Bürgerlichen, da hat es einen rechten Teil gehabt, der konservativ war.
Klar.
Eben, die ganz gut damit gelebt haben, dass die Schweiz kartellistisch war. Ja.
Ist ja sehr schweizerisch.
Und, da haben die Liberalen wollen das aufbrechen und haben zum Teil sogar vielleicht eher einmal bei der Linken eine Unterstützung gefunden. Also bürgerlich ist nicht gleich liberal. Also ich bin einverstanden, heute haben wir vielleicht mehr eine linke Mehrheit im Denken, aber die Liberalen sind immer eher eine Minderheit gewesen.
Gut, die FDP hat vor dem Ersten Weltkrieg, habe ich letzte erfahren. Weißt du, was der Wähleranteil war von der FDP vor dem Ersten Weltkrieg? 1914, Wahlen irgendwie September. 50%. Wähleranteil. Ja. Oder man tut es immer ein bisschen verdecken mit dem Majorzsystem, dass man da sieht man gar nicht, was der Wähleranteil ist. Aber ich meine, die Schweiz, und ich rede jetzt wieder aus Sicht von der Österreicher, oder? Das war schon ein Phänomen, dass um 1940 eine Volkspartei, eine liberale Volkspartei, 50%. Natürlich hast du recht, du wirst jetzt gerade sagen, dass sie nicht alles liberal waren. Hast du völlig recht, aber
du kannst keine Volkspartei sein mit einem konsequent liberalen
Programm. Das ist klar, aber es war immer noch liberaler gewesen als alle anderen Parteien in diesem Kontinent. Und das ist eigentlich unglaublich.
Ja, eine wunderbare Geschichte.
Und das finde ich bei deinem Buch auch sehr gut. Und da hast du, da hast du immer sehr viel Verständnis gehabt. Der Föderalismus, glaube ich, ist so einer der wichtigsten Treiber für ein liberales Ergebnis. Aus einem konservativen Motiv heraus, lustigerweise.
Extrem wichtig, weil der Liberale, das ist ja auch etwas, wo man immer wieder erklären muss, der Liberale ist ja nicht per se begeistert von demokratischer Entscheid. Das hat man mir auch ab und zu vorgeworfen, weil selbstverständlich die Mehrheit in der Bevölkerung kann ein völlig illiberales Gesetz verabschieden. Das ist so, oder? Also, das ist nicht per se, dass alles, was demokratisch entschieden ist, liberal ist. Sonst hätten ja linke Parteien gar kein Programm. Also das... Und der Föderalismus bricht das dann natürlich. Der verhindert, dass quasi eine knappe Mehrheit etwas entscheidet, was jetzt aus liberaler Sicht gar nicht gut ist. Weil dann hast du wenigstens noch kleinere Einheiten, die dagegen halten. Also das gilt dann halt vielleicht im Kanton Zürich, aber es gilt halt vielleicht doch nicht in Glarus oder im Appenzell oder wo auch immer. Oder?
Und du hast das Wettbewerbsprinzip, oder? Das finde ich wahnsinnig wichtig im schweizerischen Föderalismus, im Vergleich jetzt auch zum Deutschen, wo kein richtiger Föderalismus ist.
Also du hast einen Wettbewerb bei uns. Oder? Wettbewerb und Fiskalföderalismus. Ich sage immer, Föderalismus, wo sagt, ja, eigentlich kommt alles Geld, läuft zuerst über Berlin und kommt dann wieder in die Bundesländer oder in die Gemeinden oder in Österreich dasselbe. Das ist einfach kein richtiger Föderalismus.
Nein, das ist nicht. Also. Und da muss ich auch sagen, jetzt, wenn wir für Reformen reden, ich glaube, die schlimmste Reform in der Schweizer Geschichte ist der Finanzausgleich.
Ja, das ist jetzt eine sehr provokante Aussage. Der Finanzausgleich tut natürlich den Fiskalföderalismus dämpfen. Aber auf der anderen Seite, ich habe gesagt, von meinen vier Pfeilern, einer ist die Konkordanz und die Kohäsion. Und ich glaube, ganz ohne Finanzausgleich würden wir die Kohäsion, die wir geschaffen haben, ich meine, mit unterschiedlicher Sprache, unterschiedlicher Religionen, auch unterschiedlicher Wohlstandsniveaus und so weiter. Ich glaube, die Kohäsion hätten wir nicht geschaffen, wenn wir nicht einen gewissen Finanzausgleich gehabt hätten. Über das Ausmaß würde ich sofort mit dir diskutieren. Das könnte man vielleicht noch reduzieren. Auch über die konkrete Ausgestaltung kann man reden. Aber gar kein Finanzausgleich würde ich für einen Fehler halten.
Es ist ein bisschen das Gleiche wie der AHV. Oder? Wenn der AHV so geblieben wäre wie 1948, hätten wir alle kein Problem und wir hätten auch kein Problem mit dem Rentenalter. Das Schlimme ist halt immer, wenn man mal anfängt auf der schiefen Ebene. Also im Finanzausgleich ist das krass.
Oder? Ja, aber wir haben ja immerhin eine Reform gemacht. Mhm. Und die, würde ich sagen, hat schon gewisse Fortschritte gebracht. Mhm. Also der neue Finanzausgleich ist besser als der alte. Mhm. Und vielleicht bräuchten wir jetzt schon relativ bald einen neuer Finanzausgleich. Mhm. Also das...
Du tust in deinem Buch so zuerst so ein bisschen, auch wie eine Diagnose machen, wo du umschreibst, also vor allem mit der Zusammenfassung, Nabelschau, wir sagen kleinlich, wir sagen risikoscheu. Was ist noch, mal schauen, was noch, selbstzufrieden ein bisschen. Also sehr, sehr negativ auf eine Art.
Ja, das, jetzt. Ich glaube, da merkt man aber schon, dass die Sympathie dominiert. Wir sind doch nicht ohne Schwäche, lieber Markus. Das
ja,
ist
das
doch
ist klar.
So.
Aber ich will ja das alles auch teilen. Oder? Das ist nicht der Punkt, sondern es ist eher ein bisschen die Frage, woher kommt das eigentlich? Ist das einfach, was man häufig hört? Ja, Wohlstandsverwahrlosung. Oder? Die Schweiz ist halt so reich und so erfolgreich, dann kann man sich das auch leisten. Ist das der Punkt oder woran? Oder woran
liegt das? Ich finde ja faszinierend an der Schweiz, wo ich halt bei weitem am besten kenne, oder? Also, es gibt's zum Teil in anderen Ländern auch. Ich habe ja lange in Frankreich gelebt und logischerweise auch lange in Österreich, aber nie noch so lange wie in der Schweiz und auch noch in Südamerika und in den USA länger. Aber ich finde ja die gewisse Ambivalenz immer sehr spannend. Also, die Schweiz einerseits eines von der globalisiertesten Länder, von der Welt, ohne Frage. Wir profitieren auch von dieser Globalisierung sehr, sehr stark. Sind das sehr früher schon gewesen? Also, weil der Markt einfach zu klein war, dann musst du ins Ausland gehen zum Verkaufen. Und darum haben wir schon ja, halt schnell mal irgendwo Filialen und Niederlassungen und Verkaufsniederlassungen in Lateinamerika und im Rest von Europa und so weiter aufgebaut. Also, das Land ist sehr, sehr global gewesen. Übrigens, eben, weil du am Anfang Österreich angesprochen hast, viel globalisierter als Österreich. Und auf der anderen Seite, ja, schon die Verwurzelung im Dorf, vielleicht auch die Selbstzufriedenheit mit dem, was man hat. Ich habe einmal einen Aufsatz geschrieben, quasi Verdörflichung als Gegengewicht zur Globalisierung. Also vielleicht braucht es gerade beides. Und darum, wenn du sagst, ja, das sind so negative Begriffe, die haben vielleicht mit unserer Stärke auf der anderen Seite zu tun. Also ja, es geht uns wahnsinnig gut, dass das dann auch zu einer gewissen Zufriedenheit führt, ist normal. Und vielleicht geht dann die Zufriedenheit manchmal ein bisschen zu weit. Aber wir sind sehr global, dass man sich dann auf der anderen Seite auch irgendwo vielleicht einen Anker und eine Verwurzelung sucht, mal viele von uns, ist vielleicht auch normal. Und ich weiß jetzt nicht, was du sonst noch aufgezählt hast, so ja, die gewisse Kleinlichkeit.
Risikoaversion.
Also ja, gut, das hat ja schon früher angefangen. Mhm. Ich meine, die Schweiz ist ja immer schon eines der höchstversicherten Länder gewesen. Also wir haben da individuell offensichtlich das Gefühl gehabt, ja, wir müssen uns versichern gegen die Wechselfälle des Lebens. Vielleicht ist da einfach auch unsere sehr erfolgreiche Versicherungsbranche dahinter
gewesen und hat mit dazu beigetragen. Das ist, glaube ich, auch alemannische Mentalität, nicht? Alle Männer sparen da gern, sie tun wahnsinnig Vorsorge.
Das ist
warum.
Richtig.
Ja. Das ist sehr alemannisch. Das siehst du in Baden-Württemberg, du siehst es im Vorarlberg, du siehst es bei uns. Das ist schon interessant und ich glaube, hat
Eigenkapital, hoher Eigenkapital.
Immer, oder? Immer sehr vernünftig wirtschaftet. Ja. Die schwäbische Hausfrau also ist die schweizerische
die
Hausfrau.
Die Unternehmer, die sagen quasi voller Stolz, ja, ich habe keinen Bankkredit oder so. Das findest du da sicher mehr als irgendwo sonst.
Aber vielleicht hat es auch zu tun mit dem Privateigentum, wo
es halt auch immer
sicher war in der Schweiz, oder? Wir haben ja keine, ich meine, das ist auch meiner Meinung nach den Leuten viel zu wenig bewusst. Etwa seit dem 14. Jahrhundert musst du in der Schweiz eigentlich nie damit rechnen, dass der Staat dir einfach das Zeug wegnimmt. Ja, das ist unglaublich. Der französische König hat das immer in schöner Regelmäßigkeit wieder immer alle enteignet, dann wieder neu angefangen.
Ja,
das prägt natürlich unsere Mentalität ganz stark.
Das prägt die Mentalität. Und natürlich, das haben dann viele auch nicht so gern, aber ein bisschen, aber wenn man jetzt so weit zurückgeht, spielt natürlich das Klima auch eine Rolle. Also, du hast eben auch vorsorgen müssen, weil halt nicht jede Ernte gut war, oder?
Genau.
Und weil halt vielleicht ein wahnsinnig strenger Winter war, wo, über den du durchkommen hast müssen. Also hast du ein bisschen etwas auf die Seite tun müssen. Das musst du in einem Land, wo irgendwie ja, fast das Brot auf den Bäumen wächst, musst du das nicht machen.
Absolut. Gut, die Angelsachsen finde ich sind auch wieder nicht. Die sind jetzt auch wieder weniger vorsorgeorientiert.
Sie sind weniger vorsorgeorientiert. Das
ist auch wieder schwer zu erklären. England ist jetzt auch noch ein relativ hartes Klima ab und zu. Aber was ich noch wichtig finde, den Nabelschau, habe ich angesprochen. Ich glaube, das, mit dem habe ich auch nicht so das Problem. Da sehe ich es gleich wie du. Die Schweiz ist ein Phänomen und zwar eben auch schon seit langer, langer Zeit. Ich meine, der Begriff Highway ist ja eine Schweizer Erfindung, kommt von den Söldnern. Wo Highway hatten, wenn sie in Paris waren als Söldner, haben sie unbedingt wieder zurück wollen, ihre blöden Täler. Die Franzosen haben nie verstanden, aber für uns ist das so wichtig. Das finde ich normal, dass wir beides immer hatten. Weltoffenheit und Nabelschau.
Ja, aber das ist...
Was ich aber neu finde und was mich zunehmend stört, und das finde ich jetzt auch in der Aktualität, merkst du stark, dass wir wenig Leute noch haben, die mutig sind in der Öffentlichkeit. Wohin unsere Politiker, unsere Unternehmer, unsere Manager, unsere Kulturschaffende, unsere Journalisten auch, sind doch alles sehr duckmäuserische Menschen geworden. Und ich frage mich einmal, das ist doch ein bisschen anders gewesen in der Schweiz. In der Schweiz hast du früher noch, die Leute haben mehr Selbstbewusstsein gehabt.
Ja,
im
aber
Dorf, das, ich weiss nicht, warum dass sich das geändert hat.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass das spezifisch schweizerisch ist.
Ist also, das wenn du, der Westen?
Ja, also wenn du, ich meine, wir haben ja alle auch Deutschland immer verfolgt, wenn du so an die grossen Figuren von der Nachkriegszeit denkst, dann haben wir doch, also ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob das nur eine Art Erinnerungsoptimismus ist, aber ich habe das Gefühl, das seien doch noch Leute, die etwas vorgestellt haben, ob das jetzt ein Adenauer war oder ein Helmut Schmidt oder ein Wehner oder also jetzt unabhängig von der politischen Orientierung oder ein Strauss. Ja, ja halt ein bisschen. Zum Teil Polterer und aber auch mit dem Mumm zum Herrenstehen und anzecken und nicht überall beliebt sein. Und heute, aber da, wie gesagt, das ist nicht spezifisch schweizerisch. Aber woher in erster kommt Linie das, ja? auf die Meinungsumfragen und richtet sich nach denen aus, damit man die Wahlen gewinnt.
Mhm. Aber der Mensch, woher kommt das? Der Mensch ist ja immer schon opportunistisch gewesen, oder? Das ist ja nicht etwas Neues.
Ja.
Warum sind wir so
also ich glaube, es hat schon mit dem Wohlstand zu tun.
Das hat jetzt wieder mit dem Wohlstand zu tun.
Ich glaube, es hat sehr viel. Nein, ich glaube, überhaupt hat sehr vieles mit dem Wohlstand zu tun. Also, auch die Risikoaversion hat, glaube ich, zugenommen. Die nimmt für mich automatisch zu mit Wohlstand, weil das eben nicht symmetrisch ist. Ich meine, wenn du nichts hast, dann kannst du Risiken eingehen, weil du kannst ja nichts verlieren. Wenn du viel hast und du gehst Risiken ein, dann ist auf der einen Seite die Chance, dass das noch besser geht und auf der anderen Seite, dass es dir schlecht geht, weil du das Zeug verlierst. Also wirst du, je mehr du hast, umso risikoaverser wirst. Du willst ja deinen Wohlstand halten, als Land, aber auch als Individuum.
Also es leuchtet mir ein. Aber wenn man es jetzt historisch anschaut, ich meine, Europa ist schon seit 150 Jahren sehr reich, relativ gesehen zu der restlichen Welt, oder? Seit der Industrialisierung, sagen wir, fängt in England an, sagen wir jetzt, sagen wir Situation 1870, oder 1870. Da ist der durchschnittliche Europäer todsicher viel reicher als alle anderen Menschen auf dieser Welt. Und trotzdem sind die nicht so risikoavers geworden. Sondern ich finde jetzt gerade, wenn du bis zum Ersten Weltkrieg...
Die haben zwei Kriege gehabt.
Aber bis zum Ersten Weltkrieg sind sie auch nicht risikoavers geworden. Noch vor dem Krieg, finde ich, haben die immer...
Ja, aber das ist halt so, ja, das ist halt so die Gründerzeit...
Aber die ist lang gegangen, also wir haben 150 Jahre...
So lange ist sie nicht gegangen, es ist etwa 40 Jahre gegangen, Eben, 1870 bis 1914. Und ja, und dann ist alles zusammengebrochen und dann hast du schon wieder riesig genommen, weil dann ist nochmal die Weltwirtschaftskrise dazwischen gekommen, dann ist der Zweite Weltkrieg gekommen. Aber so eine lange Phase wie jetzt, 1945 bis jetzt, also 76 Jahre, immer nur mehr oder weniger aufwärts und kein Krieg in unmittelbarer Nähe, kein Konflikt in unmittelbarer Nähe.
Keine Krise, oder? Keine richtige große
Krise. Keine richtige Krise. Auch die letzte Wirtschaftskrise ist im Vergleich zur Weltwirtschaftskrise, aber mit der Massenarbeitslosigkeit und so, da haben wir inzwischen aber auch bessere Institutionen. Also ich glaube, dass das ein grosser Teil von der Erklärung ist. Und dann sind wir, Schweiz, mitten drin. Aber ringsum schon die 76 Jahre Wachstum und Aufwärtsbewegung und wir noch mit einem besseren Sockel von Vorkriegsvermögen, weil bei uns weniger zerstört war. Also bei uns ist das alles noch auf einem höheren Niveau, sind wir dann gewachsen und dann vielleicht am Schluss nicht mehr so schnell. Aber das gibt also schon eine gewisse Sattheit.
Das stimmt alles, das würde ich auch alles unterschreiben. Aber vielleicht hat es auch wirklich kulturelle Faktoren, die eine Rolle spielen. Weißt du, zum Beispiel, finde die ganze Zentralisierung von der Weltkultur, die letztlich jetzt eine amerikanische Kultur ist, das führt zu einem unglaublichen Konformismus. Also ich meine, wir sehen ja das in der Politik sehr stark. Ich meine, da gehen bei uns Leute demonstrieren wegen einem Tod von einem Schwarzen in Amerika. Ist ja gut gemeint, aber das ist ja absurd. Das hat mit unserer Politik nichts zu tun. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass der Konformismus, der das stiftet, kulturell, führt dazu, dass das schon sehr früh anfängt, dass niemand mehr auffallen will. Also du
schon in der Schule fallst
du nicht mehr so auf. Oder? Früher hatten wir Lehrer gehabt, du kennst das auch gut. An die denken wir heute noch, die einfach speziell gewesen sind. Sie sind vielleicht auch blöde Lehrer gewesen oder gemeine Lehrer, aber es sind einfach eigene Charaktere gewesen. Und heute haben wir so ein Streamlining, ein kulturelles Streamlining, oder? Also deshalb habe ich Freude gehabt an dem, was du sagst. Oder? Du tust ja auch noch eine Hymne schreiben aufs Kleine.
Ja, natürlich.
Aufs Kleine. Und das ist etwas, was man vielleicht auch wieder könnte mehr pflegen.
Ja, also ich begreife ja nicht, dass alle die Apostel der Diversity, oder? Im Politischen überhaupt nicht für die Diversity sind und für die Cleanheit. Also viele von denen, die für Diversity sind, findet gleichzeitig, ja, es wäre doch am besten, aber so eine kleine Schweiz, sagen wir, ein Einheitsstaat oder mindestens ein bisschen, alles ein bisschen fusionieren und nur noch irgendein paar Kantone oder, und natürlich auch die europäische Bewegung und so. Und das führt alles zu einer Homogenisierung und zu einer Angleichung. Und ich finde eben, die Unterschiede sind wichtig. Und ich leide wie du auch. Und der Konformitätsdruck ist grösser geworden. Vielleicht braucht es heute auch mehr Mut, um eine andere Meinung zu haben. Also vielleicht, oder vielleicht ist das eine Spirale.
Das glaube ich.
Einerseits braucht es mehr Mut, dann wirst du halt noch homogener und tust dich noch mehr anpassen. Und dann ist es für den, der dann vielleicht doch eine andere Meinung hat, wird noch mal schwieriger zum Ausserstehen aus der Masse und sagen, ich finde das ganz anders. Mhm. Also vielleicht ist das so eine Abwärtsspirale, die wir da hatten. Also ich habe mich oft auch politisch mutig gefühlt oder mindestens habe ich gewusst, dass ich weder innerhalb von der NZZ, geschweige denn innerhalb von der Schweiz jetzt gerade von einer grossen Mehrheit Applaus kriege, sondern habe oft Minderheitspositionen eingenommen. Aber ich habe jetzt, ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, man hätte auch keine Angst haben müssen, man hätte das sagen können. Vielleicht hätte das irgendwo eine Karriere mal ein bisschen beeinträchtigt. Aber es sind keine grossen Konsequenzen gewesen. Und heute sind vielleicht die Konsequenzen grösser. Also die Ächtung von jemandem, der etwas anderes sagt. Wird vielleicht ein bisschen schneller niedergeschrien jetzt im wörtlichen und im übertragenen
Sinn. Ja, es ist immer ein grösserer Raum. Oder? Also wenn wir jetzt eben schauen bei uns in den Medien, früher hast du vielleicht in der Luzerner Zeitung etwas geschrieben. Und dann hast du ein paar Leute aufgeregt. Aber das war einfach die Region Luzern.
Genau.
Und die hast du auch noch gekannt. Und mit denen bist du vielleicht auch im Verein gewesen und dann hat man wieder diskutieren können. Heute gehst du auf einen Markt, der enorm zentralisiert ist, wo alle Journalisten praktisch nur noch in Zürich sind, wo eigentlich auch alle Medien sehr, sehr zentralisiert sind.
Ja, ja.
Da hast du einen grossen Widerstand, der plötzlich kommt. Ja, du bist dann sehr allein mit einer grossen Mehrheit. Oder?
Ja, und dann kommt ja noch die ganze Cancel-Culture dazu, oder? Also, wo halt, ja, man wirklich sich sehr viel mehr überlegen muss, was man jetzt sagt, weil es eine Empfindlichkeit, eine Betroffenheit irgendwo anrührt, wo man früher viel lockerer geredet hat. Ist nicht alles nur gut gewesen, das ist schon klar. Aber ich glaube, es hat jetzt irgendwo das Pendel viel zu weit in die andere Richtung ausgeschlagen. Ich habe ja, wenn wir schon Propaganda machen, vor dem Buch noch eins rausgegeben, das heisst Reden und Reden lassen. Und ein kleines Plädoyer ist eben, dass man einfach in dieser Cancel Culture nicht zu weit geht. Und dass man nicht jeden Satz, wo man sagt, 100-mal überlegt vorher, weil dann wird das einfach nur noch etwas Abgeschliffenes, oder? Eben ohne Ecke und Kante.
Ja, und du kannst natürlich heute, oder? Wir alle rivalisieren miteinander und die Cancel Culture ist natürlich auch etwas Irrsinniges, um irgendwelche Rivalen
zu schalten. Um die anderen fertig machen.
Ich rede nicht nur von den Medien, oder? Ja. Wenn du jetzt schaust in einer grossen Firma, dann ist ja völlig klar, du hast immer noch den gleichen Wettbewerb, aber du kannst jetzt ziemlich viele Leute kannst du gerade rausrühren, indem du sagst, gut, der hat da etwas gesagt, das nicht ganz gut ist. Also ich habe das Gefühl, es ist ja nicht nur bei uns in den Medien so, dass eben das Dogmäusertum, wenn man zum Beispiel die Wirtschaft anschaut, du hast noch Zeit erlebt, wo wirklich ganz viele Firmenchefs in der Schweiz wirklich politisch sich geäussert haben
und
etwas gesagt haben.
Ja. Wobei, ich habe schon auch, zum Beispiel beim EWR, also ich habe damals mit Leuten geredet, die öffentlich Vorträge für den EWR gehalten haben und mir privat gesagt haben, aber ich als Schweizer Staatsbürger stimme natürlich nein.
Würdest du sagen, das erste Mal war, dass du das erlebt hast, oder hast du das schon vorher
erlebt? Das hat mich schon damals sehr, nicht schockiert, aber schon beeindruckt. Also, ja, ich bin auch noch nicht so lange, ja, bin doch auch schon irgendwie 10 Jahre im Journalismus gewesen, aber davon 4 Jahre weg. Das heisst, ich habe so langsam eigentlich auch mein Netzwerk in der Schweiz aufgebaut, aber auch in der Wirtschaft. Und ja, dass dann Leute so offen und so ehrlich gewesen sind einerseits, das hat mich beeindruckt. Und andererseits doch der Zwiespalt, dass man also sich nicht traut hat, öffentlich zu sagen, wir sind da dagegen, weil man das Gefühl hat, im Interesse vom Unternehmen, also ich will denen auch nichts Böses unterstellen, im Interesse vom Unternehmen, das ich vertritt, muss ich Ja sagen und muss das auch öffentlich vertreten. Aber ich bin natürlich noch länger als CEO, damals haben sie noch nicht CEO geheißen, sondern Generaldirektor von diesem Unternehmen. Noch länger bin ich Schweizer und erst recht meine Kinder und meine Enkelkinder. Und darum ist dann am Schluss beim Abstimmen der längere Zeithorizont der wichtigere als der kurzfristigere vom Unternehmen.
Das ist schon interessant, weil ich frage mich jetzt eben, ob es das schon früher noch gegeben hat. Wahrscheinlich hat es das immer wieder gegeben.
Wahrscheinlich hat es immer wieder
gegeben. Dass es so einen herrschenden Zeitgeist gehabt, wo die Leute dann gefunden haben, sie müssen sich unterwerfen, obwohl sie es nicht gefunden haben. Mir hat ein guter Kollege eben erzählt, zum Beispiel 1918, Generalstreik. Da haben sehr viele öffentlich gesagt, das ist eine Katastrophe, wir müssen jetzt hier eingreifen und durchgreifen und daheim haben sie dann vielleicht ganz anders denken. Also das hat es wahrscheinlich schon immer gegeben. Aber gleichzeitig passt es ein bisschen zu dem, was ich vorher so ein bisschen vermutet habe. Weißt, die Europafrage ist ja so, auch so eine unglaubliche Zentralisierungsleistung gewesen, oder? Dass man wie kulturell und politisch plötzlich hätte müssen sagen, EU ist ganz gut und wer nicht in die EU will, ist Isolationist oder ist Nationalist und noch Schlimmeres und so weiter. Und das hat meiner Meinung nach im Kalten Krieg hat es das schon auch gegeben. Aber dort ist es eher auf der linken Seite das Problem.
Genau.
Ja, und nicht bei den Bürgerlichen. Da hätten die Bürgerlichen noch ein bisschen freier können reden.
Genau,
oder?
So ist es. Ja.
Und bei der Linken hat man so Sprachregelungen durchgegeben. Oder?
Nein, in Sachen EU. Aber auch da. Also es ist bei uns schlimm, aber immerhin. Ich meine, unser Land ist gespalten in dieser Frage. wenn du in Deutschland oder in Österreich das sagst, dann haben die Leute noch viel mehr das Gefühl, was ist das für ein Spinner? Oder eben rückwärtsgewandt, nicht solidarisch, nicht europäisch und global denkend, sondern eben provinziell. Also alle Schlötterli und Schimpfwörter, die man sich vorstellen kann, werden einem eigentlich dort angehängt. Und ich kenne sowohl in Deutschland als auch in Österreich Kritiker von der EU, wo ja, das mir gegenüber sagen, weil sie das Gefühl haben, ja, der ist auch kritisch und skeptisch und außerdem gehört dann
so Schweizer,
nicht,
oder?
Der gehört jetzt, nicht zum Teig, oder? Aber wo das öffentlich kaum irgendwo sagen würde.
Jetzt sind wir in einer ganz krassen Zeit, oder? Wir haben jetzt seit einem Jahr Corona-Politik und wenn man so ein bisschen schaut, was läuft, das ist ja ein Triumph vom Etatismus, wie wahrscheinlich du den auch noch nie erlebt hast. Ist es eigentlich überhaupt noch lustig, als Liberale weiterzuleben oder kannst du jetzt einfach nicht mehr anders? wie ist das Befinden in dieser extremen Triumphzeit vom Staat?
Ja, also ich höre nicht zu diesen vehementen Empörten, was jetzt da die ganze Entwicklung betrifft. Persönlich bin ich ein bisschen erschrocken, wie staatsgläubig auch viele von meinen liberalen Freunden oder bürgerlichen Freunden, die normalerweise zu anderen Themen mit mir sehr offen diskutieren würden und wahrscheinlich ähnliche Positionen einnehmen würden, wie toll die der Herr Berset gefunden haben und wie toll der wieder hergestanden ist und geführt hat und überhaupt eben so der Wunsch nach Führung in dieser Krise, das ist schon sehr ausgeprägt gewesen. Und am Anfang habe ich gedacht, ja, das geht dann relativ rasch vorbei. Jetzt bin ich ein bisschen erschrocken, wie lange es jetzt immer noch anhaltet. Aber ich bin natürlich ein unverbesserlicher Optimist. Der Václav Klaus, frühere tschechische Staatspräsident, hat einmal gesagt, alle Liberalen sind Optimisten und wahrscheinlich hat er gar nicht Unrecht.
Ja.
Und von dort her würde ich jetzt also erstens sowieso nicht aufgeben, sondern jetzt müssen wir erst recht dafür sorgen, dass das nicht so bleibt und dass wir da wieder zurückkommen. Ob uns das völlig gelingen wird, das weiß ich nicht. Aber ich halte schon, also ich gehöre zu denen, die finden, ja, das ist erstens einmal eine Krise gewesen, zweitens ist es etwas Unbekanntes gewesen. Auf Unbekanntes ist es schwierig. Also unbekannt und etwas, wo einem Angst macht, dann zeigen, ja, jetzt müssen wir das einmal genau prüfen und jetzt bleiben wir ganz zurückhaltend und machen einmal gar nichts. Sondern, dass man da mal relativ rasch eben auch weitreichende Massnahmen ergreifen hat müssen, halte ich für richtig. Jetzt würde ich mir wünschen, dass wir langsam wieder rauskommen aus dem Modus. Ich habe schon vor ungefähr einem Jahr oder vielleicht sind es 10 Monate geschrieben, die Politik, die wir jetzt da betreiben und immer noch betreiben, ist nicht nachhaltig. Wir können nicht permanent in dem Modus sein. Und ich persönlich habe eben, ist jetzt vielleicht ein Widerspruch, aber ich glaube nicht, dass wir, wenn jetzt dann alle ein bisschen geimpft sind und so, dass dann einfach wieder die alte Normalität einkehrt, sondern ich persönlich habe erstens die Vorstellung, dass dann vielleicht in 2 Jahren wieder irgendein anderes Virus kommt und dann können wir ja nicht wieder 1,5 Jahr lang Lockdown machen. Also das ist nicht wiederholbar, was wir da jetzt aufführen. Und darum müssen wir einen Weg finden, wo sagt, okay, das ist ein Risiko, mit dem haben wir vielleicht bisher zu wenig gerechnet, mit dem müssen wir jetzt mehr rechnen. Und das ist irgendein vernünftiger mittlerer Weg, nämlich Hygiene und Abstand und vielleicht auch Masken, wenn man nach aufeinander ist und in enger Räumen. Und sonst aber möglichst viel laufen lassen. Und warum muss man Geschäfte schliessen, wo keine Lebensmittel haben, beispielsweise? Man kann doch einfach sagen, es dürfen nicht zu viele Leute in diesem Geschäft sein. Und so. Also ich glaube, man muss einfach ganz vernünftig, pragmatisch eine lockere Politik finden. Ganz so locker wie vorher befürchte, wird es noch eine Weile lang nicht sein. Aber das ist für mich jetzt schon nicht nur Etatismus. Ich finde, es hat auch viel mit Rücksicht auf den anderen zu tun. Und für mich gehört das auch zum Liberalismus. Also
gut, da könnte man auch sagen, Eigenverantwortung. Wir nehmen ja selber auf Rücksicht.
Das ja, ist der Staat, aber Eigenverantwortung. Ja, Eigenverantwortung, das funktioniert dort, wo es keinen externen Effekt gibt. Die Forderung nach Eigenverantwortung habe ich immer ein bisschen fragwürdig gehalten in diesem Zusammenhang. Also, ich kann mich selber schützen, das ist klar. Aber ich kann gleichzeitig halt auch alle möglichen anderen anstecken. Und ob sich die jetzt immer alle völlig schützen können, ist halt einfach auch nicht so klar, oder? Also, vielleicht muss eine ältere Person halt doch hin und wieder einmal aus dem Haus gehen und vielleicht kann sie auch nicht immer eine Maske haben, weil sie vielleicht im Alter schon ein bisschen mehr Mühe hat mit Schnaufen oder so. Also ich finde, nur mit Eigenverantwortung, jeder soll sich selber schützen, ist ein bisschen ein
Problem. Oder seine Angehörigen. Oder? Meine, das finde ich
zum Beispiel, und seine Angehörigen.
Die Risikogruppe, ich meine, mein Vater ist jetzt auch im Alter, wo er zu der Risikogruppe gehört hat. Er ist jetzt geimpft, jetzt ist alles gut, ist 88. Ist doch für uns auch selbstverständlich gewesen als Familie, dass wir ihn nicht treffen in dieser Zeit und so weiter, weil das wäre nicht gut, oder? Ihn anzustecken. Da meine ich natürlich auch mit der eigenen Verantwortung. Und ich will es jetzt auch nicht so, wie soll ich sagen, so radikalisieren und sagen, nein, das können wir alles selber. Aber gleichzeitig habe ich schon das Gefühl, wie wir jetzt reagiert haben, hat schon damit zu tun, mit dem Gewicht, das der Staat hat mittlerweile.
Ja, ja,
und auch die Staatsgläubigkeit, dass eben die Leute dann sehr schnell bereit sind, zu sagen, Staat, übernimm das bitte. Tun das führen, eben. Ja, durchregieren und alles das Zeug, oder? Das kommt.
Ich habe auch nicht begriffen, warum jetzt die Kantone, die zum Beispiel wenigstens Terrassenbewirtschaftung zulassen haben, warum die dann nachher gekuscht haben und plötzlich alle auf eine einheitliche Linie gegangen sind.
Das, also ich finde,
das wären jetzt für mich so Sachen, die man sehr wohl föderal lösen kann. Natürlich mit Basel-Land und Basel-Stadt ist es ein bisschen schwieriger. Aber warum nicht Bündner sagen sollen, ja, wer bei uns Skifahrt, da kann man von außen essen, weil wir wissen alle, oder das sind einmal die Aussagen, dass man halt von außen nicht wahnsinnig Angst haben muss vor einer Ansteckung.
Ja, und vor allem, oder, das ist ja auch ein Argument, dass man erst dadurch, dass jeder Kanton auch ein bisschen sich unterscheiden kann in der Massnahmenpolitik, finden wir überhaupt heraus, was wirkt. Oder? Das ist auch meiner Meinung nach die Tragödie in Europa oder überhaupt im Westen. Dass fast alle Regierungen gleich reagiert haben. Haben wir gar nicht mehr. Nur Schweden gehabt, wo probiert hat, das ein bisschen anders zu machen. Und
wobei eben zum Beispiel, die Schweiz hat ja die Hotels immer offen gehabt. Österreich, viel mehr vom Tourismus abhängig als die Schweiz, hat die Hotels zu gehabt. Der ganze Winter jetzt, ein unglaublicher Entscheid. Aber die österreichischen Zahlen sind deswegen nicht besser gewesen. Jetzt müsste man doch vielleicht einmal daraus lehren. Ich weiß nicht, ob das die Österreicher dann machen und sagen, ja, also das müssen wir nicht unbedingt wieder runterfahren.
Du hast vorhin noch etwas Schönes gesagt und ich finde, ist jetzt auch ein guter Schluss. Der Optimismus der Liberalen. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass die Liberalen hätten ein anderes Menschenbild als die Linken. Oder die Linken haben immer das Gefühl, entweder ist der Mensch ein Opfer und ich muss für ihn schauen, oder zweitens, die Welt geht sowieso unter. Und da finde ich schon sehr wichtig an einer liberalen Haltung, die du jetzt so lange auch als Publizist immer wieder gezeigt hast. Und ich finde, du musst jetzt noch ein paar Bücher schreiben. Du bist ja noch so zweig. Jetzt erwarten wir nochmal zwei, drei.
Also das warten wir jetzt.
Tausend Sitter jetzt zum Wesen von der Schweiz.
Tausend Sitter überlasse ich Markus Somm.
Genau. Nein, also danke vielmals für den Besuch und für das Gespräch.
Danke dir.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, um das jetzt noch einmal einheben, können Sie das Buch lesen. Vor allem zuerst kaufen, nachher lesen. Ist sehr gut, ist sehr interessant. Und ist in dem Sinne auch nicht so, wie soll ich sagen, eben so zeitgeistig. Sondern eben, das hat ja der Gary Schwarzer, habe ich jetzt gar nicht angesprochen, auch ein guter Gedanke. Der Zeitgeist kann einem ab und zu auch in die Irre führen. In dem Sinn, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Merci vielmals. Sie können, da muss ich vielleicht noch sagen, den Podcast überall hören. Sie können den auf Spotify hören, Sie können den auf Apple hören und natürlich auf nebelspalter.ch. Merci vielmals, auf Wiederhören.